Ich bin also sehr nervös im Fall. Und ich bin auch nicht geübter Redner. Die bekommen von mir heute keine geschliffenen Worte. Wenn ich so die Ausdrücke brauche, die mehr im Milieu entstammen, tut es mir leid. Ich könnte schon versuchen, mich geflissentlich auszudrücken, aber es wäre nicht echt. Es hat der Gesetzeslehrer, hat Jesus gefragt, was ist das Wichtigste bei unserem Glaubensleben? Um was geht es? Und Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das sind Worte aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem 22. Kapitel. Ich bin angefragt worden, ob ich hier etwas sagen könnte zum Thema Taten der Liebe. Und es ist mein Beruf, immerhin. Ich bin jetzt mittlerweile 34 Jahre im Milieu, vornehmlich Bern, aber auch ein bisschen Zürich, ein bisschen Basel. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich müsste ich darüber schon ein paar Sachen können sagen, die euch auch dienlich sein könnten. Und ich habe mich vorbereitet, weil ich bin vor 2-3 Monaten angefragt worden und habe so etwas pfannenfertiges näher vorbereitet. Ich meine, ihr kennt die Texte vom barmherzigen Samariter oder Matthäus 25, was ihr einem riesigen Ringsen getan habt. Das geht aber auch schon im Alten Testament, so Leviticus 19, 18, von wegen Nächstenliebe, Zentrum vom Judentum übrigens und so weiter. Und ich hatte nicht Frieden, ich hatte das Gefühl, das wissen die Menschen. Wer sich ein bisschen mit Gott auseinandergesetzt, der weiss einfach intuitiv, dass das weiter muss. Die Liebe muss einfach sich verstreuen, muss weitergehen, es muss grösser werden. Und ich habe es gehödert, habe es gehübelt und habe echt das Gefühl, dass ich für heute Abend etwas aufs Herz bekomme, was ich mir nicht selber konstruiert habe. Ich denke, ich habe eine Perle gefunden und das ist mein Gebet, dass vielleicht das eine oder das andere von diesen Worten, die ich jetzt versuche, ein bisschen auszumalen, ich kann in seinem Leben damit etwas anfangen. Und wenn ich im Fall die Schnurriflüter bekomme, bitte, dann gebt mir irgendein Zeichen, dass ich mal aufhöre. Ja. Also ich bin Angestellter von der Arbeitsgemeinschaft von der christlichen Kirchenregion Bern, AKIB, heisst es Kürzel. Ich bin angestellt als Gassenbüzer und als Passantenhelfer. Heute sagt man Streetworker, das klingt ein bisschen gut. Und ich sage das noch gerne, weil ich ein bisschen alter Schlurpf bin, kann ich sagen, hey, ich bin in dem Fall Streetworker. Ich habe noch ein paar Prozent von der Stadt, die sie mir finanzieren für die Arbeit. Sie nennen es aufsuchende Sozialarbeit. Und das Schöne, was ich spannend finde, ist, Herr Cepet ist ja wieder gewählt worden. Und Frau Olibet, die leider gleich geht, ist auch noch so ein bisschen angetan gewesen von dem, was wir versuchen zu machen. Schön ist doch, dass die Stadt... Ich habe schon gedacht, es sei der Blitz und dann sei die Feuerab. Nein, es ist doch schön, dass die Stadt einen Frommen braucht, was sie wissen, dass ihm Gott wichtig ist und dass er so nicht kann lassen, von Gott zu reden. Das klingt mir irgendwo durch noch schön. Das ist vielleicht noch ein Vorgemüse. Jetzt probiere ich mal, so ein bisschen strukturiert an das Ganze herzukommen. In meiner Arbeit ist es tatsächlicherweise ein Muss, so können, auf die Leute einzugehen, dass man sie versteht. Es ist ganz wichtig, dass man richtig gehend die Optik vom Gegenüber sich einverleibt, um vielleicht mit ihm ein Moment ein Stück Weg zu gehen und die Hoffnung dabei kommen zu haben, dass man ein bisschen dienlich ist. Die grosse Bütze, die Herausforderung ist die manchmal wirklich aufwendige, langwierige Vertrauensarbeit. Ich glaube, wenn man dort herkommt, und das geht euch auch an, genau gleich wie mir, wenn wir dort herkommen, dass unser Gegenüber, wo auch nicht bekannt ist als Gypsy, endlich fährt er reden über die Ursula und den Büffel über den Roger, dann ist, finde ich, das Bötchen gelegt, die Basis gelegt, für dass man gute Zusammenarbeit haben kann. Dass man wirklich miteinander weiterkommt und an Themen arbeiten kann, die existenziell sind, die wichtig sind. Wie wichtig dass so ein Prozess aber auch für uns selber eben ist, das möchte ich euch heute an einer Sonntagsschulgeschichte erzählen. Und es wird nicht langweilig. Weil es ist so viel drin in dieser Geschichte von Jakob. Und ich weiss, dass wir gerne von Jesus reden. Aber die Bibel redet schon im ersten Buch von Basics, die ihm befähigen, gute, tätige Nächstenliebe zu leben. Jetzt vorab, weil der Jägerlehner halt so ist, gibt es nochmal ein kleines Exkürzli. Ein Exkürzli zum Thema Namensgebung im Orient zu biblischen Zeiten. Das ist meine Dissertation. Nein, ich habe das Zeug wirklich mal gelernt. Ehrlich. Nein, es ist so, dass werdende Eltern zur Zeit Jesu, wo Jesu gelebt hat, sehr lang brütet haben über dem, wie sie ihre Kinder nennen. Das hat einen guten Grund gehabt. In der Zeit, noch viel mehr als heute, hat man also ein magisch-spirituelles Verständnis vom Namen gehabt. Das hat bedeutet, wenn man hat von jemandem den Namen gewusst, dann hat man ein bisschen weit um sein Wesen gewusst. Im Hebräisch ist es tatsächlich so, dass Name und Wesen die gleiche Wurzel haben, ist das Gleiche. Wenn man also jetzt zum Beispiel Jesus nimmt, Jesus hat ja bekannterweise Jeshua geheissen. Jeshua heisst Gott rettet. Und das war sein Lebensprogramm. Seine ganze Ausrichtung, sein Sein, war, hey Leute, Gott rettet. Ich finde das ganz, ganz spannend. Und so werden die Eltern ihren Kindern wollen einen Namen geben, der irgendeine Verheißung ausdrückt oder eine Tatsache zementiert, die eine Hoffnung hat bezeichnet. Und beim Jakob war es nicht anders. Es ist zu sagen, dass die Juden bis heute, zum Beispiel die Buben, den Namen nicht bekannt geben, bis zu dem 8. Tag von seinem Leben in der Synagoge beschnitten worden. Und wenn man vorher geht stürmen, tabu, keine Chance. Wie heisst dein Sohn? Fragt er nach der Beschneidung. Am Jakob sein Name. Der hat die ursprüngliche Bedeutung von Wurzeln her von unebnigem, hügeligem Gelände. Das ist eigentlich das, was das Wort meint. Umgemünzt auf einen Mensch hat man dann sehr schnell davon geredet, von einem zwielichten, von einem undurchsichtigen Wesen. Man ist sogar so weit gegangen, und ich will hier keinen Jakob hier beleidigen, aber man ist sogar so weit gegangen und hat gesagt, ein Jakob ist ein Lügner und ein Betrüger. Jetzt, der Jakob hat dem Namen alle Ehre gemacht. Seien wir ehrlich. Ich hoffe, das eine oder andere hat so das grosse Ganze von dieser Geschichte im Kopf. Der Jakob war tatsächlich ein Fersenhalter gewesen. Das ist eine weitere Bedeutung, die irgendwann mal auch noch dazu kam, aus dem Umstand gewachsen, dass er der Jünger von Zwillingen war, der sich bei der Geburt hat als Fersenfest gehabt von seinem Bruder und sich so hat ins Leben lassen. Und das war dann eben auch das Lebensprogramm von unserem Protagonist gewesen. Der hat sich einfach im Windschatten von anderen zum Sieg chauffieren lassen. Er war einfach ein Gauner gewesen. wirklich nach heutigem Verständnis würde man sagen, Kriminellen. Ist tragisch, aber wahr. Aber ich kann das vielleicht ein bisschen stützen, die These. Ich meine, er hat das Erstgeburtsrecht, hat er seinem Bruder abgelochsen durch ein billiges Linsengericht. Das Erstgeburtsrecht hat zum doppelten Erbe berechtigt, oder? Also, das war vielleicht ein bisschen fies. Vatersegen. Der Vatersegen hat bei seinem fast blinden Vater ergaunert, erschwindelt, weil er sich verkleidet. Vielleicht hat er es noch im Kopf da mit diesen Fellbitzen auf den Arm und so. Auf die Frage, wer er sei, hat er gesagt, ja, ich bin der Esau. Er hat sich als sein Bruder ausgegeben. Der Vatersegen, der hat aber nach sich gezogen, dass man ist der Clanführer geworden. Dann war alles in Clans aufgebaut, oder? Familie mit Gesinde und Zugelöffen und so. Das waren manchmal 100, 200, 300 Personen. Und der, der Vater sagen kann, der konnte ein Geschäft abschließen im Namen des Clan. Also er ist im Prinzip das Familienoberhaupt geworden. Hat er sich auch schwindelt. Und als er dann musste Fersengeld geben, als er musste wegen dem Bruder, den er ans Leben geben wollte, hat er sich im Land von seinem Schwiegervater, wo er hergeflohen ist, hat er sich hervortan als gewieften Geschäftsmann, wo etwa die nach heutigem Verständnis Grenzen zum Betrug hat überschritten. Wo er nach gut 20 Jahren in diesem fremden Land wieder hat gemerkt hat, so geht es doch nicht weiter. Er war zwar steinreich, er hatte alles, wirklich so einen Gravettelten. Aber innerlich war er zu tiefst verunsichert, zerrüttet und mit einem mächtig schlechten Gewissen beladen. Er hat es vorgezogen, zu flüchten, einmal mehr wieder flüchten und woher? Doch dort her, wo er wenigstens weiss, wie der Karre ein bisschen läuft, also in sein Heimatland zurück. Und die Reise muss ihm furchtbar zugesetzt haben. Also im biblischen Bericht ist mehrere Mal die Rede davon, dass er gegangstet und dass er gebetet, dass Gott nicht alleine lässt in dem Ganzen. Und seien wir doch ehrlich, geht uns nicht anders. Wenn es brenzlig wird, dann sind wir schnell beim Gebet. Dass Gott doch die Sache regelt für uns. Und beim Jakob war es tatsächlich so, dass er bestärkt wurde auf seinem Weg. Steht manchmal in dieser Geschichte. Es lohnt sich, sie wieder mal ganz zu lesen im Fall. Es heisst also, doch, das kommt gut. Gang weiter. Und er ist gekommen an die Furt des Jabok. An die Schwellen, an die Grenzen zu diesem verheißenen Land, wo Gott mal gesagt hat, dort wird Grosses passieren. Aber er hat nicht rein können. Schiss, Angst, Ohnmacht, Trauer, Enttäuschung, Störgestangen. Er hat zwar noch probiert zu taktieren, wie er sich sonst gewöhnt war, hat ein Mincha gemacht, sagen die Juden dem, ein Tribut gezollt. Er hat grüppelweise Schaf, Kamel, Rinder, Bedienstete, am Schluss sogar seine eigene Familie vorausgeschickt. Und er gehofft, er könnte vielleicht so den Bruder versöhnen, könnte jemand schauen, dass er ihm nicht ans Leder ging. Und ist dann geblieben. Und es ist nicht besser geworden. Bevor er in das Land hineinkommen konnte, musste er kämpfen. Und jetzt wäre ich dankbar, wenn wir einen ellenlängen Predigtext auf die Leinwand projizieren könnten. Ich weiss, ich mute euch da etwas zu, aber es ist wichtig. Ich tue das schnell mitlesen. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine Familie und zog. Plötzlich doch noch der Blitz. Und zog über die Furt des Jabok. Merci, gell? und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte: Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Er sagte: Jakob. Da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwunden. Und Jakob fragte und sagte: Teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte: Warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel oder Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Ich wäre froh, wenn wir das noch ein bisschen stehen lassen, weil ich jetzt noch auf zwei, drei Sachen von dem eingehe. Wieder ein Exkursli, Jägerlehrer, die dritte. Wenn man da von einem Mann redet, wenn man davon redet, dass der Jakob in dieser Nacht hat mit einem Mann gerungen, dann ist das so eine hebräisch-alttestamentliche Gepflogenheit. Es ist einfach Brauch, dass man im Kontakt mit Menschen aus Ehrfurcht, aus Scheu, der Name von Gott nicht ausspricht. Bis heute redet kein Name. Die vier Buchstaben, das Tetragramm, wo wir davon wissen, dass es gibt. Also, im Gesamtzusammenhang von dieser Story, von diesem Drama, ist ganz klar, es geht um Gott hier. Es geht darum, dass Jakob mit Gott trinkt. Und die Feisterei, die Nacht, die da war, die hat die Entsprechung genau gefunden in seinem Inneren. Einfach Nacht, Nacht, Nacht. Und was passiert? Der ewig, der unvergleichbar gross, der allmächtig, lässt sich auf einen Schwinger ein, mit dem Gauner. Jetzt kommt der Beste, der hat noch gewinnen. Und es war nicht ein Ringen, wie im Sandkasten. Es war wirklich ein Kampf für Jakob um Leben und Tod. Gott hat dem Jakob im Verlauf von dem Ringen, was ist eigentlich wichtig im Leben, um was geht es? Hat er ihm gesagt: Du, hallo, lass mich jetzt los. Es wird gleich leicht. Was hier nicht geschrieben ist, wo aber ganz klar von mir implizit drin ist, Gott hat ihm gesagt: Wenn du so mit mir willst verfahren, wie du es in deinem Leben bis hierher hast gemacht, dann wirst du in meinem göttlichen Licht vergehen. Das prestierst du nicht. Das haltest du nicht aus. Da ist zu viel Lüge drin. Und der Jakob hat immer noch, obwohl er gemerkt hat: Mist, es geht nicht mehr weiter. Ich weiss nicht mehr, hinten, vorne, runter, rauf, finito. Aber das Gegenüber ist wahrscheinlich meine einzige Chance. Und sagt: Hey, ich brauche den Segen. Ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los. Und jetzt kommt das, was ich würde meinen, dass ich da eine Perle sehe, wo ich hoffe, dass sie euch auch hilft, wie sie mir hilft. Etwas, das ich in diesen grossen Büchern nicht gelesen habe, das ich alle zusammen verschlungen habe. Er hat mich gefragt, was ist dein Name? Was ist dein Name? Und wir erinnern uns 5 Kapitel vorher, wo es um den Vatersegen ging, mit diesen Fellbitz und über den Esau. Mit den gleichen Worten in Aussprache wird er dort gefragt, was ist dein Name? Dann hat er gesagt, ich bin der Esau. Segen von Menschen lässt sich manchmal schwindeln. Segen von Gott nicht. Und Jakob hat wahrscheinlich das Beste in seinem Leben gemacht. Und das ist das, was wir auch machen können. Er hat gesagt, weißt du was? Ich bin der Jakob. Ich bin ein gewiefter Geschäftsmann. Ich habe einen drauf, ich habe etwas. Ich mache aus nichts viel. Aber ich bin gleichzeitig auch ein Hösler. Ich bin ein Betrüger. Ich bin ein Lügner. Ich bin ein Dieb. Gott hat ihm gesagt, hey, mein Sohn, voilà, ich habe nichts anderes wollen von dir, als dass du authentisch bist, dass du echt bist, dass du mir gegenüber keine Maske mehr musst anhaben. Weißt du was? Komm in das Land. Nimm sie. Ich schreibe mit dir Geschichte. Ich schreibe mit dir eine grosse Geschichte. Ich gebe dir sogar einen Ehrennamen. Du kannst Israel nennen, Gottes Streiter. Weil du hast mit Menschen, du hast mit mir gerungen. Und du bist nicht untergegangen. Du bist darum nicht untergegangen, weil du bist dazugestanden, wer du bist. Und zwar nicht nur im sich klein machen, sondern zum Ganzen Ja zu sagen, wer man ist. Ich meine, die kennen alle das kleine Volk Israel, über 300 Kriege bis dahin. Die gehen nicht unter. Die gehen nicht unter. Da kann passieren, was will, weil Gott hat gesagt, auf dem Boden von der Echtheit, von der Authentizität, werde ich dich nie verlassen. Never. Und ich finde das irgendwo einfach wunderschön. Jetzt können wir sagen, ja, ja, der mit seinen alten Kalauern aus dem Alten Testament. Für mich hat die Geschichte stattgefunden. Für mich hat sie stattgefunden und sie ist nicht für nichts ganz am Anfang der Bibel. Weil Gott hat schon dann sich verzehrt nach uns, nach unserem echten Gegenüber. Er hat nichts anderes wollen. Und der Grund, warum ich meine Predigt gekübelt habe, ist der gewesen, weil ich das Gefühl habe, ich sehe viele Gemeinden in, oder? Als Angestellter von der Arbeitsgemeinschaft. Und wir machen alle zusammen, wo wir uns Gläubige nennen, viel tätige Nächstenliebe. Nur ich habe den Eindruck, oftmals wird sie dann zu einem Leistungsausweis, zu einem frommen Leistungstun, Taten der Liebe. Und ich hatte einfach den Eindruck gehabt, es geht nicht um Tat. Es geht irgendwie nicht um Tat. Ich glaube, dass wir immer nur aus dem Defizit heraus arbeiten, dass wir im Nächsten etwas Gutes tun, weil wir irgendwelche Hintergedanken haben. Entweder hoffen wir, dass uns gegenüber irgendwie zum Evangelisations-, Missionsobjekt wird, oder wir hoffen, dass wir unseren Gemeindeältesten gefallen. Oder wir hoffen sogar, dass wir Gott gefallen. Und ich möchte einfach heute, ich hoffe, ich bin noch vor Zeit her noch nicht ganz am Schluss, ich möchte ganz, ganz fest betonen, Gott honoriert nicht unsere Leistungen. Auch nicht auf dem Sektor Diakonie, Nächstenliebe. Er tut aber auch nicht unerbrachte Leistungen bewerten. Das ist nie das Problem von Gott, so wie ich es verstehe. Gott will unser ungeschminkten Gegenüber. Und zwar darum, weil dann kann er unser Wachstum und unsere Dienstbarkeit fördern. Jetzt, ich habe mich im Zug jetzt von dem, was ich da versucht aufzuschreiben, auch ein bisschen mit mir müssen wieder mal neu auseinandersetzen. Ich bin eine Katastrophe für meine Frau und meine Kinder. Wenn ich hässig bin, bin ich so ein cholerischer Saukeib, berndeutsch gesagt. Und ich habe jedes Mal, wenn ich Konflikte hatte, in der Familie oder auch in der Arbeit oder so, habe ich mich immer furchtbar geschämt und fast nicht mehr aus dem Museloch rausgekommen. Und ich habe gemerkt, wenn ich da dazu stehe, ja, ich bin ein Choleriker, dann kann mir Gott vielleicht auch mein Wesensmerkmal in einem anderen Licht zeigen. Das heisst, ich kann das Impulsive kann ich vielleicht einsetzen, für andere Menschen zur Seite zu stehen. Ich bin schon ein paar Mal, bin ich als Nicht-Anwalt, die Leute beim Gericht begleiten, wenn sie in Verhandlungen hatten. Und manchmal kommt es gar nicht so schlecht raus, wenn man einen aufstellt und sagt, hey, Moment mal, das stimmt ja gar nicht. Ich habe es so und so und so erlebt. Also, Gott kann uns Wesensmerkmal, die wir selber an uns Mühe haben, es anzunehmen, ein bisschen anderen Scheinwerfer drauf tun. Und wenn wir Ja dazu sagen, kann es sogar transformiert werden in eine Form, die zu uns gehört. Und die dem Gottesreich würde fehlen, wenn sie nicht da wäre. Des Weiteren, ich habe in diesen Filmen von diesen Paar habe ich sehr, sehr Freude gehabt, dass ich gemerkt habe, es geht niemandem darum, ob jemand viel Stütze hat oder ob er ein schickes Auto hat oder ob er aussieht wie der Brad Pitt oder Halle Berry oder was. Es geht... Ja, mir gefällt es dir, ich kann nichts dafür. Nein, es ist das Ehrliche, es ist das Echte, was doch die Liebesbeziehung ausmacht. Es ist doch das, dass eben ein Modi mit 14 einem Freund kann sagen, du hey, weißt, mit dir schlafen und so Geschlechtsverkehr, ich habe noch Angst, ich fühle mich noch nicht nachher. Versteht ihr? Wenn der Typ auf das reagieren kann, ihr Freund, vielleicht kann sagen, du, wir wollen zusammen auf dem Weg bleiben. Also du nimm meine Bedürfnisse, jetzt halt auch zurückstellen. Das ist doch mehr Qualität in der Beziehung. Haben wir das Gefühl, wir könnten Gott irgendwie dort umgehen? Oder ihm nicht die Wahrheit sagen. Er will ja genau das, dass wir uns selber nicht nur ein klein machen, sondern sagen, ja, das und das kann ich wirklich gut und dort habe ich Mühe. Dann kann er uns dann in dem Sinn die Unterstützung geben, dass wir mit einem geraden Rücken durch das Leben gehen können. Wo Jesus seine Überzeugungen kommt, da sind ja mehrere Mal schon vor dem Gang nach Golgatha abservieren. Und es heisst, er ist so schön und er ging durch sie hindurch. Wisst ihr warum? Der Mann war gerade. Der hat einfach gewusst, das bin ich. Und sie können mir noch alles andere anhalsen, aber ich weiss, wer ich bin. Ich weiss, für was ich einstehe. Und ich meinte, wenn wir lernen, jedes von uns, und das ist ein Auftrag, denke ich. Das ist nicht eine einmalige Angelegenheit, die abgehandelt ist und dann hat man es erledigt, sondern das ist eine kontinuierliche Bütze durch das ganze Leben. Immer wieder sich selber auch mal reflektieren und schauen, wo stehe ich? Bin ich noch echt? Bin ich ehrlich? Dann habe ich das Gefühl, dann tun wir ganz bestimmt die bedingungslose Nächstenliebe. Das kommt dann auch in die Richtung von der Agape, von der Liebe, die Gott allein in Vollendung hat wo selbstlos ist, wo nicht für sich etwas herausschinden will. Und wenn wir uns selber gern haben, dann sind wir dann einfach auch fähig, unser Gegenüber in seiner Eigenart zu stehen oder, wenn es hochkommt, sogar wertschätzen und lieben. Und das merken einfach die Leute. Oder jetzt gerade die im Milieu sind, die alle zusammen schon 100'000 Mal sind verletzt worden und beschissen und so, die spüren es. Die spüren es als Erstes, ob jemand etwas für sich rausziehen will oder nicht. Wenn wir gefüllt sind, nicht aus einem Defizit heraus arbeiten, dann hat das andere auch seinen Raum. Dann freuen wir uns auch, wenn sich das andere entfalten kann, finde ich. Und damit wir dann wieder ein bisschen Musik hören können, möchte ich eigentlich abschließen, natürlich, weil ich halt weiss, blau, blau, weiss bin, mit einem Zitat von einem bekannten Rabbiner. Der hat im Mittelalter, schon ins Mittelalter gelebt, der hat Sussia geheissen. Und der hat mal gesagt an einen Schüler, wenn ich meinen letzten Gang antreten hier auf der Erde, dann habe ich nicht Angst, dass Gott mir sagt, warum bist du nicht ein bisschen mehr gewesen, wie Moses sei. Ich habe Angst, dass er mir sagt, warum bist du nicht mehr Sussia gewesen. Wenn wir uns nicht die Bauchpinseln und 100 Millionen Schminkerli und Täuscherli und Arroganz. Aber wenn wir uns selber in unserer Eigenart für annehmen und auch für anfangen lieb haben, dann bringen wir einen Geschmack, eine Farbe, einen Ton oder irgendetwas anderes in die Welt hinein, die zum Gottesreich gehört, wo niemand anders bringen kann. Es gibt kein anderes bei dir. Und muten wir doch unsere Einzigartigkeit dieser Welt zu. Ich kann euch nämlich sagen, es ist eine farbige Welt. Es ist eine schöne Welt. Und dann ist Gott am nächsten. Amen. Gebt Leute für mich beten. Nicht, weil ich etwas mehr hätte als dir, ich kann nicht mehr. Aber ich finde es wichtig, dass wir einander ein bisschen Unterstützung geben. Jesus, ich danke dir für jedes, was da innen ist. Ich bin wirklich froh, dass du dich noch viel mehr als ich freust über jedes, was da innen ist. Ich bitte dich von Herzen darum, lass jedem seine Einzigartigkeit als Krone von Schöpfung, als die geliebte Tochter, die geliebte Sohn aufgehen. Bitte du uns erfüllen, dass wir nicht mehr aus dem Defizit raus durch die Welt müssen gehen und müssen versuchen, jemandem etwas zu beweisen. Lass uns als solche durch das Leben gehen, wo gegen mehr realisieren, wow, ich bin angenommen, weil ich bin. Und niemand anders kann mehr sein. Ich bitte dich darum, dass du jedem, der da inne ist, dass in nächster Zeit immer mal wieder auch zeigst, sagst, so lass erfahren. Hallo, Michael oder Veronika, ich habe dich gemeint. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.